Hallo und herzlich willkommen zum Leicht und Bewegt Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes, glückliches Leben. Heute zu Gast der liebe Jonas Müller. Wir haben ihn im Urlaub kennengelernt, aber dazu gleich mehr. Hallo Jonas, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Ja, super gerne. Unsere erste Frage, wir haben schon gerade vorher gesagt, ob es jetzt ein bisschen langweilig ist für die Zuhörer, aber wir fragen es trotzdem immer wieder gerne, weil die Gäste sich immer gerne selber vorstellen dürfen und ja, das gerne auch du mal. Was möchtest du denn über dich erzählen? Wer bist du denn?
Ja, vielen Dank für das nette Intro und nochmal danke, dass ich da sein darf. Mein Name ist Jonas, ich komme ursprünglich aus dem kleinen Saarland, bin dort aufgewachsen. Ich komme auch ursprünglich vom Fußballbereich, habe lange Fußball gespielt, auch bis in den Leistungsbereich hinein, sodass ich schon in jungen Jahren immer damit konfrontiert war, ja, meinen Körper sehr eng kennenzulernen und auch unter hohen Belastungen kennenzulernen, was auch definitiv sehr viel Interesse geweckt hat, meinerseits den Körper noch besser zu verstehen. Also ich bin auch sehr gesundheitsbewusst erzogen worden, also in meiner Prothose früher war eher Paprika und Tomate statt ein Nutella-Brot. Da bin ich heute noch unendlich dankbar dafür. Und ja, das hat mich sehr früh auch sensibilisiert. Und dadurch, dass ich auch im Fußball dann immer wieder kleine Wehwehchen hatte, war sehr anfällig fürs Knie und auch für Rückenthematik, gerade so in den Wachstumsschüben, wollte ich das Ganze auch noch besser nachvollziehen und verstehen auch vor allem. Und habe dann eine sporttherapeutische Ausbildung gemacht, hatte da dann das Vergnügen, auch mit vielen Profisportlern, Leistungssportlern zusammenzuarbeiten. Da war für mich auch sehr schnell klar, hey, das ist eine tolle Grundlage, aber da war ja mein Soll noch nicht ausgeschöpft sozusagen. Und dann habe ich danach noch ein duales Studium gemacht und das Ganze im Bereich Sportökonomie. Bei mir war es jetzt nicht nur wichtig zu sagen, hey, ich kenne den Körper, sondern gehört auch ein bisschen meiner Meinung nach ökonomischer Aspekt dazu, um das Ganze dann auch wirklich so, wie man das lernt, auch weiterzugeben. Und habe dann, wie gesagt, Sportökonomie studiert. Das war damals bei Fitness First. Und ja, bin dann in die Schiene Personal Training sehr stark auch reingerutscht. Habe erst den ganzen Trainingsbereich koordiniert für Fitness First. Später dann auch aufgrund meines Ökonomieabschlusses dann auch 2 Studios geleitet von Fitness First als Management-Position. Und dann irgendwann hat es mich ins Ausland verschleppt, wo wir uns dann ja auch kennengelernt haben. Genau. Soll ich darauf schon mal noch ein bisschen näher eingehen oder kommt das gesondert?
Nee, ach nein, na gerne. Ne? Wir haben uns ja am Flesensee im Robinson Club kennengelernt, ne? Und der Robinson Club, der hat ja verschiedene Clubs weltweit, du hast es schon erwähnt, ne? Also du bist viel in der Sonne unterwegs, bei gutem Essen und netten Menschen. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt sozusagen die Robinson Clubs weltweit bedienen darfst mit deinem Sportprogramm?
Interessante Frage. Ich hoffe, man versteht mich noch gut. Mein App ist gerade ausgefallen. Wie bin ich dazu gekommen? Auch sehr spannend tatsächlich. Ich hatte selten so den Drang zu sagen, ich möchte mich 100% in Deutschland positionieren und in Deutschland bleiben, auch wenn es mein Herkunftsland ist, meine Familie und Freunde da sind. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ich durch viele Fußballprofis, mit denen ich zusammengearbeitet habe und immer noch arbeite auch, dass ich mit denen verschiedene Vorbereitungscamps machen konnte in Bezug auf deren neue Saisonvorbereitung. So war der erste Touchpunkt mit Robinson, weil sie sehr gerne ihren Urlaub dort verbracht haben, kann man so sagen. Und da habe ich schon gemerkt, hey, das ist ja echt ein faszinierendes Konzept, weil ich selbst habe das so nicht gekannt. Ich wusste nicht, dass es Urlaub gibt, die so stark ausgelegt sind auf Gesundheit, auf gutes Essen, auf Sportprogramm, also es war für mich als Sportler sehr faszinierend, sodass ich dann nach meinem Studium gesagt habe, hey, ich schau mal, was es da so gibt, ob man da vielleicht irgendwie im Bereich Personal Training mit Robinson agieren kann, und hatte dann auch damals das Glück, auf Shanty Sports zu treffen und Christopher Bell aus Bonn, der mir wirklich sehr viel gezeigt hat, gerade nochmal im Bereich der Trainingssteuerung und der zum damaligen Zeitpunkt auch ein bestehendes Unternehmen hatte, das selbst Personal Training in Robinson Clubs angeboten hatte. Allerdings war das nicht mehr der Fokus dieses Unternehmens damals. Die sind dann nach und nach aus dieser Nische raus und haben sich mehr im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement orientiert und auch organisiert. Und ich war halt gerade so in der Prime Personal Training und war voller Ideen und wollte noch viel im Bereich auch Ernährung ausschöpfen und hatte einfach eine klare Vision. Und dadurch, dass ich damals einen ganz guten Eindruck hinterlassen habe, würde ich jetzt mal so sagen, besonders bei Verantwortlichen von Robinson, hatte ich dann die Möglichkeit, mit eigenem Unternehmen und mit eigener Trainings- und Ernährungsphilosophie ein Pilotprojekt zu machen, damals im Robinson Club Nobilis. Das war auch recht kurios, weil ich hatte damals eigentlich alles in Anführungsstrichen. Also ich war Personal Trainer, habe einen großen CEO in Bonn betreut, im persönlichen Training, hatte eine tolle Wohnung am Rhein. Also alles das, wofür man eigentlich arbeitet, wenn man Sport studiert und im Bereich Personal Training arbeiten möchte. So der Traum von vielen, ehrlich gesagt. Aber ich war total unglücklich, weil ich einfach meine eigene Initiative nicht so durchbringen konnte. Und dann kam eben dieser nie endende Kontakt nochmal mit Robinson, wo ich gesagt habe, hey, ich will das nutzen, ich habe so viele Ideen, ich will das machen und bin dann damals aus dieser tollen Chance in Deutschland einfach rausgeflüchtet, fast schon kann man sagen, und bin mit 60 Kilo Gepäck und einer Vision in die Türkei geflogen, damals in den Robinson Club Nobilis. Das war im Juni 2019. Und ja, dort hat sich alles verändert, ehrlich gesagt. Es wurde sehr skeptisch gesehen. Ich weiß noch, damals war der O-Ton, ja klar kannst du das machen, aber Personal Training in der Türkei, das war noch nie unser Fokus und das hat auch noch nie funktioniert. Mein Gehirn hat nur gesagt, Challenge accepted und auf geht's, und hat ganz gut funktioniert. Dann haben wir uns ausgebreitet, auch durch die Pandemie, in mehrere Clubs. Ich hatte damals den ersten Kommilitonen als, ich will nicht sagen Mitarbeiter, weil es wirklich auch wie ein Partner schon war. Das hat toll geklappt. Wir haben weitere Clubs auch bedient, sodass wir heute jetzt im März 2024 sagen können, dass wir der größte Kooperationspartner sind von Robinson im Bereich Personal Training und kooperieren aktuell mit 6 Clubs.
Wahnsinn.
Ja.
Oh, Entschuldigung.
Ja, aber wir hatten uns ja auch kennengelernt, ne? Du hattest einen tollen Vortrag gehalten über Ernährung.
Ja. Ja.
War halt auch anders als der klassische Vortrag, ne? Mit, ja, du musst das und das essen. Willst du uns mal ganz kurz mitnehmen, wo es da deine Schwerpunkte drin liegen, bei dem Vortrag, den du da so ein bisschen hältst? Danach haben wir eine Ernährungsberatung, eine direkte bei dir, wo es ja auch noch mal einige Tipps gegeben hat. Aber diesen so Höhlenmensch will ich mal so als Stichwort reinwerfen, ne? Also Bauchfett, Stress, Beine, Darm, das sind ja alles so Punkte, die du da bearbeitet hast.
Ja.
Genau, um diese Kombination Hormone und Ernährung, wie die miteinander in Verbindung stehen, ne? Und
sich
auch mal aus einem anderen Blickwinkel gesehen hast.
Total spannend, ja. Ich habe natürlich früher auch schon viele, viele Menschen betreut im Sinne der gesunden Ernährung. Ich glaube, jeder Sportler, der akribisch ein Ziel verfolgt, kommt um das Thema Ernährung nicht herum. Und mit dem heutigen Betrachtungswinkel war das damals schon recht laienhaft, in Anführungsstrichen, weil es halt immer Pauschale waren. Das war immer noch gesünder als das, was die Menschen davor gemacht haben. Aber mir fiel dann auch irgendwann auf, die Leute kamen trotzdem zu mir und sagen, hey, ich habe zwar jetzt 4 Kilo abgenommen, aber ich habe trotzdem noch nicht die Energie, die ich möchte. Oder hey, ich habe jetzt 5 Kilo abgenommen, aber ich schlafe immer noch nicht gut. Oder ich habe sonstige Faktoren, die mich beschäftigen. Oder auch ganz, was mich damals total tückisch gemacht hat, ist, dass Menschen gesagt haben, hey Jonas, ich nehme ab, das klappt. Aber wenn ich abnehme, ich nehme überall ab, aber nicht am Bauch beispielsweise. Oder dass Menschen gesagt haben, ey, ich nehme nirgends zu, außer am Bauch. Oder ich nehme nirgends zu, außer an den Beinen. Da war für mich schon so der Punkt, wo ich mir dachte, das muss doch eine Ursache haben. Das kann doch nicht einfach nur aufgrund von optischem Erscheinungsbild sein oder dass man sagt, hey, wir sind alle gleich, was wir mit Sicherheit auch in anderen Aspekten sind. Aber gerade in der Biomechanik gibt's ganz, ganz viele Unterschiede. Was vielleicht auch ein total greifbares Beispiel ist, wenn man früher in der Jugendzeit, wenn man so mit seinen Kumpels oder Freundinnen unterwegs war und man hat irgendwo mal was gegessen. Da gab es immer so diese eine oder eine Person, die immer schon das Doppelte gegessen hat. Wenn man früher irgendwas gegessen hat, die hat das Doppelte gegessen und hat immer ungesund gegessen oder und man hat immer sich schon gefragt, wo macht diese Person, wie verarbeitet sie das? Mhm. Warum isst eine Person einen Teller Nudeln und nimmt von dem Teller Nudeln direkt zu und fühlt sich unwohl? Ne? Und die andere Person, die isst 2, 3 Teller Nudeln und sagt, so, jetzt geht's los, jetzt verändern wir die Welt. Das, was ich gerade als letztes Beispiel gebracht habe, da kommt die Begrifflichkeit Höhlenmensch und Bauer jetzt auch zum Vorschein, weil es gibt beispielsweise Menschen, die haben eine sehr hohe Verfügbarkeit biomechanisch für Fette und für Eiweiße, die nennen wir Höhlenmensch, der Jäger und Sammler. Fleisch, Fisch, Gemüse, Eier, Nüsse, Salat, ob jetzt auf tierischer oder pflanzlicher Basis, beides ist möglich, je nach Individualität. Oder eben Menschen, die einen Teller Reis, einen Teller Nudeln essen, die dann strotzen vor Energie. Die nennen wir Bauer, die ziehen ihre Energie eher aus Getreide, aus Weizen, aus Kartoffeln, aus Brot. Und das ist eine genetisch festgelegte Verankerung. Das hängt sehr stark mit der Insulintoleranz zusammen. Ich persönlich bin zum Beispiel ein Höhlenmensch. Ich habe das früher schon zur Studienzeit gemerkt. Wenn es mittags in die Mensa essen ging, und das war dann meistens irgendwas mit Weißmehl verarbeitet, sehr stark kohlenhydratlastig, dann war mein Tag eigentlich vorbei, ehrlich gesagt, weil das mich total lahmgelegt hat, hat mich gar nicht gut fühlen lassen, ich war müde, ich war träge. Und dann kommt natürlich auch noch der hormonelle Aspekt zum Vorschein. Es gibt ganz, ganz tolle, viele Studien mittlerweile, die 1:1 Korrelationen setzen zwischen lokaler Fetteinlagerung und gewissen hormonellen Zuständen. Eben hatten wir vom Bauch gesprochen. Ich glaube, das ist für viele sehr, sehr, sehr lästig, weil Leute ernähren sich gesund, achten auf Kalorien, achten auf Low Carb, achten auf tolles Sportprogramm für den Bauch etc. Aber Bauchfett, vor allem langfristig hartnäckig, korreliert eben sehr, sehr stark mit dem Cortisol-Stresshormon. Was wiederum eigentlich ein Geniestreich der Natur ist. Cortisol-Stresshormon kurzfristig in Etappen lässt uns leistungsfähig sein. Das ist wichtig, lässt uns überleben. Ne? Gerade Stress ist ein Signal für den Körper, für das Gehirn zu überleben. Ist immer Kampf oder Flucht. Kurzzeitig ist das super. Problem ist halt, wenn Leute im Hamsterrad gefangen sind, wenn das Ventil verloren geht. Und dann ist wissenschaftlich Cortisol, das Stresshormon, der größte Indikator für langfristige Bauchfetteinlagerung, was natürlich dann zu extrem vielen Hürden im Alltag kommen kann, auch wenn ich mich gesund ernähre. Ne? Oder auch eben angesprochen die Darmaktivität. Ne? Ganz viele Menschen, besonders auch häufig weibliche Personen tatsächlich, das ist auch etwas genetischer bedingt, haben eine träge oder trägere Darmaktivität. Viele Frauen sehen sich auch darin wieder, ne? Wenn sie, höre ich ganz häufig als Feedback auch, boah, ich war schon ewig nicht mehr auf dem stillen Örtchen, als Beispiel. Da kenne ich zig Leute, die 2, 3 Tage nicht auf Toilette gehen, was für eine sehr träge, schleppende Darmaktivität spricht. Und Giftstoffe, die vom Darm, der Leitfähigkeit der Leber, der Leitfähigkeit der Niere auch nicht absorbiert werden können, neigen dann dazu, sich langfristig in kleinen Wassereinlagerungen, in kleinen Ödemen festzusetzen. Ganz beliebt eben in der Struktur der unteren Extremitäten, sprich Oberschenkel vorne, außen, innen, Po. Und so gibt es ganz viele verschiedene Korrelationsmuster, bei denen man ganz klar sagen kann, dass sie sehr stark für lokale Fetteinlagerungen verantwortlich sind.
Okay, ja, super. Ja, spannend. Und was, also es würde jetzt vielleicht ausschweifen, aber was würdest du empfehlen auf den ersten? Ja, auf dem ersten Step jetzt zum Beispiel, wo, wenn sich Frauen jetzt angesprochen fühlen, die etwas breitere Oberschenkel haben, super schmal,
ja.
Und dann breitere Oberschenkel.
Ja.
Ne, also essen sie dann das Falsche vermeintlich oder zu falsch?
Ja, ist eine berechtigte Frage, bei der ich sogar gar nicht so weit ausschweifen muss, weil es recht simpel ist. Schaut man sich jetzt mal an, gerade wenn, das ist ja auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht geschlechterspezifisch pauschalisieren, aber ich glaube, gerade aus dem Erfahrungsschatz Personal Training der letzten Jahre bei mir, würde ich sagen, dass gerade Thema Beine, Po, Oberschenkel ist schon in der Damenwelt sehr gefragt. Das muss man einfach so sagen. Und wie kann man das Ganze jetzt verbessern? Die meisten starten immer noch recht oldschool, was Frühstück angeht, mit Porridge, mit Vollkornbrot, mit Müsli, mit Obst dazu, Banane. Viele denken auch morgens, hau ich richtig rein, weil es gibt mir Energie für den Tag, da kann der Körper das besser verarbeiten. Diese Aussage ist nicht falsch. Die ist wissenschaftlich absolut richtig. Die Frage ist halt nur, für wen passt das Ganze? Und deswegen muss man sich jetzt mal anschauen, eine Person, ob jetzt eine Frau oder ein Mann, die Probleme hat mit Fetteinlagerungen in den Oberschenkeln, eine träge Darmaktivität. Was bei diesen Personen auch häufig der Fall ist, gerade so nach dem Aufstehen vormittags, diese Person hat häufig Energieschwankungen, fühlt sich müde, braucht irgendwie den dritten Kaffee oder überlegt sich, Mensch, warum komme ich nicht in die Gänge? Ich habe doch erst vor einer Stunde ein Porridge gegessen. Und genau eben das wäre fatal. Bei solchen Menschen empfehle ich ganz gerne, morgens den Blutzucker stabil zu lassen. Besonders mit Priorisierung auf Fetten und auf Eiweißen. Weil die stabile Blutzuckerbahn da am Morgen sorgt für eine Stabilität des Fettstoffwechsels. Das heißt, der Körper kann sich besser, hochwertiger damit beschäftigen, mit eigenen Fettreserven zu arbeiten und diese dann auch in der Energiegewinnung heranzuziehen. Und es sättigt auch vor allem. Die Fette sind dahingehend total die Energieträger. Ne? Weil wenn man jetzt hingeht und isst morgens um 8 ein Porridge oder ein Vollkornbrot, produziert man sehr stark Insulin und läuft dann halt Gefahr, dass der Abfall vom Insulin für eine Müdigkeit sorgt, für ein Trägheitsgefühl, für ein weiteres Hungergefühl. Ne? Das sind so die Klassiker. Ich habe da letztens noch mit einer Kundin drüber gesprochen. Die Knoppers-Werbung, die wurde nicht ohne Grund so platziert. Sogar die hat einen wissenschaftlichen Background. Ne? So dieses 9:30 Uhr in Deutschland oder 10:30 Uhr, macht mich nicht dran fest für einen Knoppers. Ja, warum? Ja, weil da die meisten wieder in ihrem Insulinkeller sind nach dem ersten Frühstück, was aber eigentlich nicht sein soll. Ne? Das heißt, da empfehle ich ganz klar, wenn man morgens Energie möchte, wenn man den Fettstoffwechsel aktivieren möchte. Und wenn man sagt, ich will meinen Darm auf Vordermann bringen, ich will den aktiv halten und will auch vor allem in den unteren Extremitäten überschüssige Wassereinlagerungen loswerden, empfehle ich jedem von Herzen, morgens den Fokus zu setzen auf Fette und Eiweiße.
Ja, voll spannend. Danke für den super. Sehr, ja. Das ist eine schöne Umsetzung, die gleich durchgeführt werden kann. Und wie ist es bei denen, die mit dem Bauch, das die
Das ist
Herausforderung
mehr so ein
haben?
Innerthema, ne? Das ist so den Wohlstandsbauch und der Bauch ist ein Krüppel und oh, den habe ich mir hart erarbeitet, den Bauch hier. Da sind richtig schön viele Schnitzel und Bier drin. Den.
Das ist, ja, warum Sixpack, wenn man Fässchen haben kann, ne?
Genau,
Das ist auch so
genau.
der Klassiker. Ich finde auch generell, wir Menschen, wir müssen aufhören, ungesunde Körper zu verherrlichen. Das meine ich wirklich ernst. Ich war letzte Woche in einem Robinson-Club auch und da war vorm Fitnessstudio, waren zwei Jungs, ich bin 30 in meinem Alter ungefähr. Und ja, die waren jetzt nicht sportlich, das kann man einfach so sagen. Und dann gehen sie vom Fitnessstudio vorbei und dann war das so ein fast schon so ein verächtendes Denken gegenüber all denen, die gerade im Fitnessstudio sind. Das heißt nicht, dass jeder der Fitness-Yoda sein muss, ne? Und dass jeder irgendwie sagen muss, boah, ich mache 24/7 Sport. Ne? Aber gerade was du auch geäußert hast, am Ende des Tages geht es da auch gar nicht um optische Komponente, sondern einfach um gesund sein, ne? Um sich wohlfühlen. Und da ist natürlich bei Männern auch der Bauch ist ein schwieriges Thema. Das ist definitiv mehr ein Männerthema, wobei ich auch merke, dass sich das auch bei Frauen deutlich, deutlich mehr in den Fokus gespielt hat in den letzten Jahren. Meiner Meinung nach auch gesellschaftlich sehr stark abhängig, weil das ist auch gut so, wer das möchte. Die heutige Frau ist modern, übernimmt Aufgaben, leitet Unternehmen, leitet Mitarbeiter. Worauf will ich hinaus? Der Stresslevel ist enorm. Der Stresslevel ist enorm. Und selbst wenn eine Frau beruflich eine ganz andere Orientierung hat, ich nehme da immer meine Mama als Beispiel, die hat drei Jungs großgezogen, ne? oder ihr als Eltern hier, ihr seht das ja auch, man hat immer irgendwie auch ein Thema Stress, wo man mit den Kindern verkopft ist, ne? Wo man denkt, was machen sie gerade? Geht's ihnen gut? Ist alles klar? Ne? Das heißt, wir Menschen sind nonstop so mit dem Thema Stress konfrontiert. Und da könnte man noch mal einen separaten Podcast drüber machen, weil Stress so krass ist. Weil am Ende des Tages sind das ja alles nur Gedanken. Ne? Ein Problem oder Stress entsteht ja meistens durch einen Gedanken, den wir setzen. Und irgendwann sind wir halt in diesem Kreislauf. Und das merken Menschen, die viel Stress haben. Das schlägt voll auf den Bauch. Aber was kann man da jetzt machen? Also es gibt immer verschiedene Formen. Generell sind Kohlenhydrate eine unglaublich gute, eine sehr, sehr gute Positionierung im Essverhalten, um den Stresslevel zu senken. Also Beispiel, jemand hat extrem viel Stress, ist über den Tag komplett im Rhythmus. Das sind so die klassischen Leute, die dann abends nach Hause kommen, keine Zeit hatten für Mahlzeiten, keine Zeit hatten, sich irgendwie mal mit sich zu beschäftigen. Die einzige Zeit, die am Tag für sich hatten, sind vielleicht 5 Minuten auf der Toilette. Mehr ist es nicht. Ja, die sind nonstop woanders. Und solche Personen oder solche Leute schlafen häufig auch nicht gut. Weil gerade so zwischen 3 und halb 5, ist vielleicht auch ganz spannend, zwischen 3 und halb 5 ist so das Zeitfenster sehr beliebt, um nachts aufzuwachen. Warum? Ja, aus der chinesischen Medizin könnte man jetzt sagen, ja, da arbeitet auch die Leber sehr stark. Das ist auch richtig. Ja? Die Leute, die aber zu dem Zeitpunkt häufig wach werden, werden auch wach, weil da der biologische Höhepunkt ist der Cortisolproduktion, ne, des Stresshormons. Weil auch das ist zurückzuführen auf die Steinzeit damals. Wenn du als Höhlenmensch, egal Mann, Frau, damals den Sonnenaufgang verschlafen hast, dann hattest du ein Problem, dann warst du meistens tot. Das heißt, der Körper hat da intuitiv schon richtig gehandelt und war wach, war aktiv. Ist natürlich nicht gut, wenn wir nachts wach werden, häufig zwischen 3,5 und 5, weil wir im Alltag ein zu hohes Stresspensum haben. Deswegen auch da, wer sein Stresslevel senken will, besonders zum Abend hin, besser schlafen will, empfehle ich ebenfalls, abends eine hohe Kohlenhydratportion auf dem Teller zu haben. Das ist jetzt natürlich nicht direkt was für die Main Street und das ist auch jetzt nicht das, was man erstmal hört, weil Kohlenhydrate nach 18 Uhr, vor allem im deutschsprachigen Raum, sind sehr verpönt. Ne? Wissenschaftlich eine Grundlage dafür gibt es nicht. Ne? Gefühlt hat irgendjemand mal das Küchenfenster aufgerissen in Deutschland, ich weiß nicht wann das war, ich habe es nicht mitgekriegt, und hat das rausgeschrien, Kohlenhydrate nach 18 Uhr sind gefährlich und wir haben es sofort in die Umsetzung überleiten lassen. Und das ist halt genau auch der Ansatz, um auf die Frage zum Beginn zurückzukommen. Was gesund ist, weiß doch mittlerweile jeder. Jeder hat einen Internetzugang. Jeder weiß, dass Haferflocken besser sind als Kellogg's Smacks. Jeder weiß, dass es besser ist, sich ein Gemüsecurry zu Hause selbst zu machen, als zum Chinesen zu gehen und sich frittiertes Tempura zu holen. Das weiß jeder. Die Frage ist aber, wann ist was an Mahlzeiten für jemanden wichtig? Und da ist es natürlich ausschlaggebend, wie startet er in den Tag oder auch wie hoch ist sein Stresslevel, wie schläft er. Deswegen nochmal abgerundet dazu, ich würde jedem Menschen, der ein hohes Stresspensum hat und nicht gut schläft, würde ich abends empfehlen, eine Kohlenhydratportion auf dem Teller zu haben, in Form von Kartoffeln, Pellkartoffeln, Süßkartoffeln, in Form von Quinoa, von Couscous, von Reis. Ja, das sind überragende Kohlenhydratquellen, gerne auch Hülsenfrüchte, ja, Kichererbsen, Linsen, Bohnen. Es gibt so viel mehr Kohlenhydrate als nur Weißmehl und Nudeln. Ja. Und deswegen würde ich das definitiv empfehlen.
Da wollte ich mich auch, du hast genau noch einen getroffen, weil viele ja mit Kohlenhydraten wirklich verbinden Brot.
Ja.
Was es ja gar nicht ist.
Ne? Und ja, voll.
Aber nochmal abgerundet, das war vielen Dank dafür, zu sagen und sie zu sensibilisieren, Kohlenhydrate sind natürlich nicht nur Brot, sondern ganz, ganz viel auch in Obst und Gemüse sind natürlich Kohlenhydratquellen dabei.
Total. Ne?
Dass man das nicht unterschätzen darf.
Ich bin total der Meinung, weil das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, warum Kohlenhydrate so verpönt sind, weil es halt nur mit diesen assoziiert wird. Ne? Wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, ich stelle mich heute irgendwo in Deutschland vor ein Kaufhaus an Eingang und frage jeden Menschen, nenn mal eine Kohlenhydratquelle, verspreche ich, sagen 90% Brot und Nudeln.
Genau, ja.
Ne?
Und darum geht es
Ja.
ja. Das sind ja die einfachen, die kurzkettigen Kohlenhydrate. Es geht
Ja.
ja vor allem um die langen Kohlenhydratquellen.
Genau. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist auch, wenn jemand, weil bei mir ist ja dann auch nicht nur der lehrende Faktor oder bei uns, sondern das geht ja auch dann sehr stark in den Coaching-Aspekt, wo es auch wichtig ist, dass wir das bei den Menschen verankern. Und da gibt es natürlich viele Menschen, die haben einen dollen, dollen, dollen Respekt vor Kohlenhydrate. Und da sage ich auch immer, hey, schau mal nach Thailand. Das ist ein total banales Beispiel, aber ich bin da gern, war da jetzt vor einem, circa einem Jahr nochmal. Ich habe da keinen Thailänder gesehen im Adipositas-Grad, keinen einzigen. Und was essen die? Reis, Gemüse, Curries. Ich habe da niemanden gesehen, der übergewichtig war oder gesundheitlich gefährdet war durch seinen eigenen Körper, was Ernährung angeht. Also offensichtlich ersichtlich. Und das ist auch, finde ich, ein Beispiel, was viele dahingehend sensibilisieren kann. Ne?
Das ist ja auch Japan und Co., ne? Also die ganzen asiatischen
Ja.
Länder, ne? Die haben ja ähnliche Strukturen und ähnliches Essverhalten. Ne? Das ist ja dann schon auch immer
Total.
zu sehen. Ne? Aber ich fand es ja auch gut jetzt, ne? Dieses Holistische. Ne? Es ist ja nicht nur dieser eine Punkt, jetzt das Thema Bauchfett, ist ja nicht nur der eine Punkt zu sagen, ich verringere mein Stresslevel, sondern am Ende geht es natürlich auch darum, was esse ich. Aber das hängt ja wieder zusammen, wenn ich großen Stress habe, was du sagst, ne? Dann esse ich doch wieder schlechtere Sachen, weil ich mir keine Zeit nehme, gutes Essen selber zu produzieren oder mir gutes Essen zu kaufen, ne? Oder Essens verschieben sich total. Also ist ja dann wieder weniger Bewegung, weil ich halt Stress habe. Und so schließt sich ja
Ja.
dann mit ganz, ganz vielen Faktoren. Es ist ja nicht nur
Ja.
ein Punkt, an dem man arbeiten darf, aber für viele ist es ja schön, einen Türöffner zu haben, zu sagen, okay, ich gehe mal die Ernährung rein oder ich gehe
Ja.
Bewegung rein. Ne? Also, dass man das so.
Ja. Das ist genau, das stimmt genau, was du sagst. Vor allem dieser Türöffner, weil jemand, der sich mal wirklich über einen längeren Zeitraum, alles so über 2, 3 Wochen, sage ich mal. Weil gerade so diese Schwelle 21 Tage, wo einfach das Gehirn nochmal neue Gewohnheiten annimmt. Jemand, der sich da komplett mal gesund ernährt oder auf die Ernährung achtet, der setzt Kräfte frei. Das ist unglaublich. Das ist das, was ich jedem Menschen von Herzen gönne, wenn sich jemand mal über einen längeren Zeitraum damit beschäftigt. Da geht es nicht nur darum, dass die Hose weiter wird oder dass es eine mentale Stärke, ein gesundheitlicher Aspekt, den finde ich so interessant und der wird so doll unterschätzt. Mein Lieblingsbeispiel ist, da nehme ich jetzt euch beide einfach mal als Beispiel, ohne euch jetzt hier zu viel zu schmeicheln, aber ihr seid beide top in Form. Euer Körper ist euer Tempel. Und wenn ich mir anschaue, was ihr drumherum in eurem Leben noch leistet, dann ist es alles sehr inspirierend. Was will ich damit sagen? Menschen, die ihren Körper so im Griff haben, die haben auch häufig alles andere im Griff. Das sehe ich auch sehr, sehr häufig. Jemand, der wirklich so ein hohes Investment in seinen Körper auch liefert und gibt, der bewältigt ganz andere Dinge. Ja.
Ja, so wie du die eine Sache
Jetzt
machst.
habt ihr gerade kurz
Also.
ein bisschen gehangen, war ich trotzdem verständlich?
Ja, nee,
Super,
super,
ja.
ja.
Perfekt. Ja, genau. Und das meine ich, das ist immer sehr, sehr inspirierend, weil jemand, der seinen Körper dahingehend so reizt, damit meine ich jetzt nicht, dass man schwere Gewichte von A nach B heben muss, aber jemand, der sich damit auseinandersetzt, das ist schon immer auch ein sehr starker Wille und auch Disziplin, der da gegeben ist.
Nina, vielen Dank. Ja, du hattest ja bei uns so Körperfett zum Beispiel auch gemessen. Ne? Das war ja auch ganz das erste Mal in dieser Form. Kannst du uns dazu noch was sagen? Du hattest ja verschiedene Stellen gemessen und dann konnten ja auch verschiedene Stellen auch Aussagen treffen zum Verhalten oder du hast dann Hinweise gegeben, okay, da mach mal da lieber so, mach mal das. Also kannst du vielleicht mal so zwei, drei Stellen raussuchen, die so ganz spannend sind und uns mal erklären dazu?
Also wie
Na
man
klar.
Körperfett ist, ja, bestimmte andere Sachen, ne, erkennen kann, was es
Ja.
mit anderem zu tun.
Ja, es ist definitiv sehr spannend. Da greife ich vielleicht mal noch kurz auf, was es generell Dann ist es einfach auch greifbarer. Das Klassischste, glaube ich, um das Körperfett zu bestimmen, ist eine Waage, die man zu Hause hat. Das ist für die Tendenz ganz nett, aber nicht mehr, nicht weniger. Ne? Das ist ein kleiner Algorithmus, Größe, Gewicht. Okay. Was schon sehr gut ist, das ist für viele, das kennen viele, ist eine Bioimpedanzanalyse. Es wird häufig auch durchgeführt, ohne jetzt hier Werbung zu machen, von einem Inbody-Gerät, so nennt sich das. Das kennen viele, die im Gym sind, so Eingangschecks machen, etc. Da wird quasi elektronisch der Fett- und Wasserhaushalt im Körper oder auch der Widerstand, genauer gesagt, wird damit gemessen. Das ist ein sehr genaues Parameter, was auch wirklich mit in Sekunden tolle, tolle Ergebnisse gibt. Problem ist nur, wenn man da 10-mal am Tag drauf geht, hast du 10 Ergebnisse, weil halt der Wasserhaushalt immer anders ist. Ne? Warst du auf Toilette, warst du nicht auf Toilette? Was hast du gestern gegessen, heute gegessen? Natürlich wird von Herstellern dann gesagt, man muss jeden Tag zur gleichen Uhrzeit in dem gleichen Punkt da drauf. Absolut, aber nichtsdestotrotz haben wir immer einen schwankenden Wasserhaushalt. Ich glaube, dessen ist sich jeder bewusst. Deswegen ist die bekannteste Methode immer noch die Kaliper-Methode. Das ist eine Skinfold-Kaliper, eine Hautfaltenzange, die hat damals die erste Daseinsberechtigung bekommen, als in den 70ern der Fitness-Hype war mit Arnold Schwarzenegger und Co., als man auf einmal gesehen hat, die messen sich da mit Zangen und so, ist bis heute die bewährteste Methodik, um wirklich mit genauem Faktor den Körperfett zu bemessen. Das haben wir auch gemacht, da wird quasi die Millimeterdichte vom subkutanen Körperfett wird mit der Zange gemessen. Hinzu kommt jetzt noch ein Faktor. Wenn ich mich auf eine Waage stelle und bekomme den Körperfettanteil, kann das super sein, kann das gut sein, gibt mir viel Impuls. Der Vorteil von der Kaliperzange ist, wir haben ja 9 verschiedene Stellen gemessen. Wir können nicht nur den Körperfettanteil gesamt bestimmen, sondern, und das ist ziemlich cool, man kann halt auch proportional den zuordnen, ne? Weil man eben an manchen Stellen mehr Fett hat und an manchen weniger. Ne? So konnte man zum Beispiel bei der Messung die Herleitung sehen zwischen Bauchfett und Cortisol-Stresshormon. Da gehe ich gleich noch drauf ein, warum aber auch überhaupt. Ne? Oder auch am Schulterblatt kann man den Grad der Insulintoleranz bemessen. Sprich, ob jemand eine hohe Empfänglichkeit hat für Kohlenhydrate oder eher eine hohe Empfänglichkeit für Fette und für Eiweiß. Man konnte sogar an, es gibt 2 Wadenmuskeln, Gastrocnemius und Soleus, dazwischen gibt es so einen Messpunkt, der hat sogar in vielen Studien eine Korrelation aufgezeigt mit HGH. HGH ist ein Wachstumshormon, produziert der Körper beispielsweise hauptsächlich im Tiefschlaf. Bedeutet, ich messe 9 verschiedene Punkte subkutan im Unterhautfett und kann jeden einzelnen Mensch in gewisse Richtungen wie charakterisieren. Ich sage immer, wir machen wie eine Stoffwechselcharakteristik, weil diese Punkte, die wir messen, die wurden in zig Studien wissenschaftlich von A bis Z auseinandergenommen, weil nämlich viele, die diese Studie ja durchgeführt haben, haben sich auch gefragt, warum setzt Jonas am Bauchfett an? Warum setzt Marco an den Oberschenkeln Fett an? Warum ist das so? Und dann hat man in jeder Messung immer in den Studien hat man nicht nur den Körperfett gemessen, sondern hat immer noch parallel ein Hormonblutbild ausgewertet und hat gesehen, bei Schwankungen am Körperfett waren Schwankungen im Hormonblutbild ersichtlich. Was natürlich, das war eine Revolution in der Ernährungswissenschaft. Aber wie bei allem, wenn sowas untersucht wird, gibt es immer welche, die dafür dankbar sind und es gibt immer welche, die sagen, ach, das ist alles Schabernack. Ich gehe immer dem Ansatz nach, wer heilt, hat recht. Und gerade in der Ernährungsstruktur gesund sein und auch Dinge, die Pharmaindustrie schneiden, würde ich mich fast schon beleidigt fühlen, wenn es nicht auf Gegenwind stößt. Das lasse ich damit mal so stehen. Ja. Und das heißt, man hat einfach die Möglichkeit, durch diese Studienergebnisse den Körper wie zu charakterisieren. Weil ob und an welchen Stellen wir, wie gesagt, zur Fetteinlagerung neigen, hängt weder mit Hautfarbe noch mit Augenfarbe noch mit Haarfarbe zusammen, sondern das wiederum widerspiegelt halt unsere Biosignatur. Wie beispielsweise Cortisol-Stresshormon flüchtet sich in Bauchfett.
Träge Darmaktivität, häufige Müdigkeit vormittags, flüchtet sich häufig, sehr häufig, in der Oberschenkelstruktur. Dann kann man noch auch sehr stark auf den Schlaf zurückgreifen. Wie gesagt, wenn es gibt ein Hormon, das produziert der Körper sehr stark im Schlaf, HGH. Und auch da gibt es eine Messung an der Warte. Und wenn dieser Messpunkt über dem Grenzwert ist, können wir sogar Rückschlüsse über den Tiefschlaf ziehen. Und nochmal der Punkt, wer heilt, hat recht. Wenn, ich bin ja nicht alleine, sondern wir haben ja ein Trainerteam von 8 Leuten. Und wenn die Probanden, Kunden, wie auch immer wir sie jetzt mal nennen, wenn die messen und die messen die und sagen denen, wow, Cortisol, Stresshormon, gibt sehr stark einher mit Bauchfett. Und an der Wade konnten wir auch erkennen, dass dein Tiefschlaf nicht 100% ausreichend ist. Und diese Person sitzt dann bejahend vor uns und sagt, das hat mir noch nie jemand so gesagt, dann ist es nicht ganz so falsch, was wir da machen. Und das freut uns dann auch immer, dass wir sehen, hey, okay, das hat wirklich einen Zusammenhang. Und wenn wir diese Charakteristik von Menschen gemacht haben durch diese Messung, erst dann ist meiner Meinung nach möglich, eine Ernährungssteuerung zu bestimmen. Ich gebe ja auch mein Auto nicht beim Kfz-Händler ab, und der sagt, ach, das ist ein Mercedes, ach, das ist ein BMW oder ein Opel. Das war schon immer so. Die haben immer die Bereifung, immer das Öl. Ich will doch auch, dass der Kfz-Mechatroniker das Auto nimmt, macht's auf die Hebebühne, fährt's hoch und schaut sich das Ding mal an. Schaut sich an, was kommt für ein Öl rein, welche Bereifung, welche Bremsen. Einfach einen kompletten Status quo geben. Und dann erst kann der ja auch entscheiden, was wir machen. Und beim Körper ist es noch viel intensiver so, meiner Meinung. Und deswegen haben auch alle Ernährungsformen, die es gibt, alle, wirklich, so transparent bin ich, die haben eine Daseinsberechtigung, weil viele wurden auch wissenschaftlich belegt. Die Frage ist nur, welche passt für wen? Und das ist das Spannende. Wenn wir jetzt beispielsweise, jeder kennt Low Carb, ja. Bei vielen funktioniert es, aber es gibt auch so extrem viele, wo es nicht funktioniert. Ja, wenn jetzt jemand beispielsweise ein Stoffwechseltyp Bauer ist, der super stark Energie aus Kohlenhydraten zieht, verspreche ich euch, wenn der eine Low-Carb-Ernährung macht, wird der keine Fortschritte haben. Weil das halt eben nicht sein Charakter ist, sozusagen. Ne? Und dahingehend ist die Messung schon echt ein ziemlich gutes Verfahren, da die Leute auch hingehen zu sensibilisieren.
Nee, finde ich auch gut, das einfach auch mal auszuprobieren, was für dich passt, was nicht passt. Das ist ja, viele sind dann so dogmatisch in ihrer Richtung und denken, das ist jetzt nun der heilige Gral, aber gucken und hören gar nicht auf sich selber. Und dann, aber viele, die auch unzufrieden sind mit erstmal mit ihrem Körper, mit ihrem Energielevel oder auch grundsätzlich mit sind aber nicht bereit, irgendwas zu verändern. Ne? Sondern, also wenn ich halt irgendwie. Ich muss halt mal was anderes machen, um auch andere Ergebnisse zu haben. Und ich kann nicht erwarten, dass ich es immer gleich mache und immer das an festhalte an bestimmten Dinge, aber dann auf einmal einen Waschbrettbauch kriege oder auf einmal irgendwie mich energetisch besser fühle.
Ist so, ist so.
Mal spannend, ne? Diese Angst vor Veränderung. Also,
ja,
mal 2 Monate probieren oder was du sagst, 21 Tage oder was soll da passieren, wenn ich mich mal 21 Tage oder mal einen Monat so und so ernähre? Guck doch mal, was passiert da mit deinem Körper? Wie fühlst du dich? Und wenn du merkst, es ist gut, dann behalte es. Und wenn du merkst, es ist nicht besser geworden, dann mach doch was anderes. Ne? Aber diesen Mut auch mal zu haben, irgendwie was zu verändern, ist immer ganz spannend.
Total spannend, was du sagst. Sehe ich genauso. Das ist so dieses klassische Reizreaktionsprinzip. Die Menschen wollen eine andere Reaktion, sind aber selten bereit, den Reiz zu verändern. Auch das könnte man, boah, das ist auch so ein psychologischer Fakt schon wieder. Ne, das ist wie wenn Leute 2-3 Mal die gleiche Serie hintereinander schauen, obwohl sie wissen, was schon kommt, weil es ihre Gewohnheit ist, weil sie das wohlfühlen lässt. Ja, das ist so paradox. Und das wiederum, ich könnte jetzt sagen auch, oh ja, das ist vollkommen so. Aber wirst lachen oder das motiviert mich fast noch mehr, ehrlich gesagt, ne? Weil ich mir denke, das kann nicht sein. Da muss ich noch einen Input setzen, dass da was geht, weil das ist auch ehrlich gesagt unsere größte Challenge. Weil wir sind ja weltweit unterwegs und haben Leute, die zig verschiedene Dinge haben. Und wie du schon gesagt hast, für manche ist es der heilige Gral, ne? Ganz gefährlich ist dann halt auch immer, wenn jemand mal vor 20 Jahren beispielsweise mit Weight Watchers 10 Kilo abgenommen hat, der dann aber immer noch denkt, dass das die Ernährungsstruktur schlechthin ist. Ne? Und das ist halt das Thema. Es muss etwas sein oder es muss etwas geben, was langfristig in den Alltag zu integrieren ist. Und das ist dann auch unsere Challenge, wo wir einfach auch sagen, Alltagstauglichkeit geht halt über Wissenschaft einfach.
Und wie du schon sagst, ändere deine Gewohnheiten, dann änderst du dein Leben. Also es geht einfach ganz viel über die Gewohnheiten. Und da ranzugehen, ist oftmals nicht jeder bereit.
Total. Total. Und ich würde es wirklich so vielen Menschen von Herzen mal gönnen, ohne Witz, weil wenn die wissen, wie man sich fühlt, was man auch letztens hatte ich einen Kumpel, der macht jetzt zum Beispiel gerade Ramadan, und dann habe ich ihm gesagt, ey, was willst du mehr? Jetzt ist die Chance. Ne? Dann habe ich ihm auch da ein bisschen Portfolio zusammengestellt, und der hat mich im Vorfeld gefragt, ja, was soll ich denn an Sport machen? Ich habe gesagt, pass auf, wenn du das umsetzt, was ich dir jetzt sage, dann wirst du mir in 10 Tagen ein Bild schicken von deiner Sporteinheit. Damit will ich sagen, dadurch kommt ja erst diese Sensibilisierung. Wenn jemand merkt, wie er sich fühlt, was er kann, ne? Und dann gibt's auch nicht den perfekten Sportschlüssel, ob es jetzt CrossFit ist, Fitnessstudio, Laufen, ist alles geil. Das ist dann das, was du am meisten eben fühlst, ne? Und das ist das, was mit der Ernährung so stark einhergeht. Und deswegen würde ich das vielen, vielen Menschen wirklich, wirklich wünschen und gönnen auch, weil wer mal in den Genuss kommt, was man damit bewegen kann. Auch ich, jeder hat mal schlechtere Phasen. Ne? Also wenn ich jetzt 3 Monate meine Familie nicht gesehen habe und bin dann eine Woche zu Hause, bin ich der Letzte, der ein Glas Wein verneint oder der irgendwie, wenn es jetzt heißt, wir gehen mal abends mit der Family essen, der dann vielleicht auch mal eine Pommes verneint. Nein, das will ich dann auch gar nicht. Mhm. Ist aber auch gar nicht notwendig, weil das Gerüst halt stimmt. Ja. Weil ich, ne, und das ist der Punkt.
Ja, bei dir dann andersrum als der klassische Urlaubssportler, ne? Das ist, was ich auch immer ganz oft sehe. Das ist, wenn wir an der Ostsee zum Beispiel sind oder im Urlaub, die Leute machen da jeden Tag Sport, ne? Gehen laufen. Aber ich sehe dann schon, das sind halt Leute, die im Urlaub laufen gehen, aber es sind nicht die Leute, die zwischen den Urlauben laufen gehen. Eigentlich würde es ja fast Sinn machen, die 50 Wochen laufen zu gehen und die 2 Wochen sich mal auszuruhen.
Ja. Ist echt so.
Ziehen Sie durch und machen uns, haben wir ja auch im Robinson Club, ne? Das ist ja wirklich auch toll, dort Sport zu machen. Ja, da haben die Leute gepowert bis ins Letzte, und du weißt aber, ab Montag passiert jetzt erstmal wieder 2 Monate nichts. Ne? Also.
Ist so. Und auch was, und da merkt man auch, wie der Körper drauf reagiert. Beispiel. Egal ob jetzt ich oder irgendein Trainer von uns, jetzt kommt jemand auf uns zu und sagt, ey Jonas oder wer auch immer, ich bin jetzt 2 Wochen da, ich will jeden Tag mit dir trainieren, voll powern. Mhm. Und dann würde ich ihn fragen, was er oder sie, was du denn zu Hause machst, so, ob er auch Sport macht. Und dann würde er sagen, zu Hause komme ich nie dazu, deswegen will ich es jetzt machen. Dann gehen wir hin, das ist mir dann egal, ob wir dann vielleicht ein paar Trainingseinheiten weniger verkaufen, der kommt dann nur jeden zweiten Tag. Weil der Körper legt sich sofort lahm. Wenn diese Person im Urlaub dann hingeht und macht jeden Tag in den ersten 4-5 Tagen Vollsport und macht sonst nie was, gibt es ein Versprechen meinerseits, am 6. Tag liegt diese Person flach. Mit Erkältung, Magen oder sonst was, weil der Körper kann diese Reize so schnell gar nicht verarbeiten. Und das ist genau das Ding. Selten entsteht etwas radikal. Gesundheit schon gar nicht. Gesundheit schon gar nicht. Ne? Und es ist, wie du eben gesagt hast, dass das Gleiche, die Leute denken, sie nehmen zwischen Weihnachten und Silvester zu. Nee, eigentlich zwischen Silvester und Weihnachten. Ne? Das ist genau das, was du sagtest mit den Urlaubsläufern. Ne?
Mhm. Ja. Sehr spannend. Ich meine, und da werdet ihr ja auch ganz interessante Menschen auch immer wieder mal kennengelernt haben. Ne? Das sind
ja
auch die Herausforderung für euch, weil ich kann mir schon vorstellen, da sind ja dann auch 1-2 Alpha-Tiere dabei, die sowieso vermutlich wissen, wie der Hase läuft.
Ja, ja.
Das ist schon auch immer das Fingerspitzengefühl für euch, ne? Denen dann zu sagen, pass mal auf, ist ganz schön, du bist bestimmt in irgendeiner Sache ganz erfolgreich, aber hier sag ich dir jetzt mal, wie der Hase läuft. Ne?
Super, total, total interessant, was du da gerade sagst. Und da ist ja dieses Fingerspitzengefühl gefragt, welche Person ist jetzt da einem gegenüber? Da hatte ich auch für mich, das ist jetzt kein dahergesprochenes Storytelling, sondern wirklich genauso passiert. Das war 2018 und da würde ich sagen, im Verhältnis zu jetzt stark grün hinter den Ohren meinerseits, würde ich wahrscheinlich in 5 Jahren nochmal genauso sagen. Na, jedenfalls stand da. Ich wusste, das war ein großer CEO in Deutschland von einem Konzern. Und dann kam der auf mich zu. Unabhängig davon war der auch sehr groß. Ja, ich bin so 1,77, der stand so mit 1,95 vor mir, wie wenn du vor mir stehst ungefähr. Und dann meinte er so, ja, warum soll ich denn bei dir 119 war das damals, warum soll ich denn bei dir 119 Euro in der Stunde zahlen? Bei meinem Trainer zu Hause zahle ich nur 99. Boah. Und dann wusste ich aber ja, wer das ist. Und dann habe ich ihm ganz einfach gesagt, ja, es ist ganz simpel, weil ich der Beste bin in dem, was ich mache. Und jetzt rat mal, wer hat jeden Tag gebucht? Ne? Das heißt, das ist dieses Fingerspitzengefühl. Wenn ich dem jetzt erzählt hätte, ja, schau mal das und das und ich mache das und das, der hätte mir schon gar nicht mehr zugehört. Ja. Ja, das heißt, das ist für uns als Trainerteam, weil du gerade diese Alphas ansprichst, das sind nämlich nicht nur 1, 2, das sind sogar, ich würde zwischen 1 bis 2 würde ich den Bindestrich wegmachen, das sind halt brutal viele. Ne? Aber das ist auch geil, weil das ist dann auch Wachstum eben auf persönlicher Ebene. Ne? Wenn ich dem jetzt gesagt habe, ja, hör mal zu, ich habe aber studiert und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht, ach, der hat sich umgedreht und wäre gegangen. Mhm. Ne? Und das ist deswegen, das ist für uns unabhängig vom trainingswissenschaftlichen Aspekt, ist das eine brutale Herausforderung. Das ist auch anders als im Fitnessstudio. Damals bei Fitness First, da stand ich da an meinem Trainer-Counter, wusste, die Leute schätzen das, was ich mache. Wenn sie was wollen, kommen sie auf mich zu. Und wenn nicht, drehe ich meine Runde über die Fläche und erzähle ein bisschen was. Aber die Leute sind ja schon da, weil sie was von dir wollen und sind, das ist ein ganz anderer Grad, da einen Zugang zu finden bei den Leuten, finde ich. Und das ist das, was es auch reizvoll und spannend macht, ja. Definitiv.
Nee, und du machst es auch wirklich sehr, sehr gut. Also wir haben uns ja auch von euch überzeugen lassen und ihr seid ja auch beides, auch mit deiner Freundin zusammen, ihr seid auch beides, ja, Team. Ihr habt ja auch wirklich eine tolle Ausstrahlung. Also ja, haben uns da auch.
Ja, auch da, das ist schon auch eine gute Synergie. Ne? Also das ist auch immer, da sieht man auch immer wieder die unterschiedlichsten Level, was Fitness angeht. Ne? Wenn ich jetzt das mache, was meine Freundin macht, so mit viel Bauchgeschichten und Blank-Geschichten etc., vernichtet sie mich gnadenlos. Ne? Da denke ich, ich habe noch nie mal mit dem Sport gemacht. Ne? Die wird, ich glaube, du hast es auch angesprochen damals. Du meintest so, die hat gar nicht geschwitzt oder so irgendwas, hast du gesagt. Ja, die macht eine Stunde irgendein Programm auf der Matte, da wäre ich klinisch tot, da läuft ja nicht mal ein Tropfen. Ne? Deswegen würde ich aber eher ein bisschen Gewicht von A nach B schieben, sage ich jetzt mal. So sind da so der Fokus unterschiedlich gesetzt. Ne? Genau.
Ja, voll schön. Und also wenn man dich treffen möchte oder zusammenarbeiten, dann darf man in die Richtung gehen wahrscheinlich. Ne?
Genau, wir sehen uns dann in der Sonne. tatsächlich bin ich ja viel in den Robinson-Clubs unterwegs. Die Clubs, die wir momentan aktiv betreuen, ist der Robinson-Club Flesensee in Deutschland, was natürlich speziell gerade für alle Norddeutschland Lebende oder Umkreis, gerade so alles Berlin, Hamburg, Hannover etc., Bremen, sind da immer sehr stark vertreten. Dann sind wir auch ganz woanders, nämlich auf den Malediven, im Nonu, auch ein sehr schöner Club, betreuen jetzt ganz neu seit Februar den Robinson-Club Summer Bay in Ägypten, wo ich jetzt den Februar war. Aber auch den Robinson-Club Agadir in Marokko und auch 2 in der Türkei mit dem Robinson-Club Chamyova und auch dem Robinson-Club Sarigerme. Da bin ich natürlich nicht nonstop, weil das wäre schwierig an 6 verschiedenen Orten, aber ich bin immer mal in den einzelnen Clubs dann unterwegs. Und ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, wenn ich zu Hause bin, jetzt zum Beispiel im Saarland. Ja, wir haben auch eine Homepage mit www.kisosports.de. Da ist auch ein Kontaktformular für Fragen, für Anregungen oder auch was häufig auch kommt, deswegen spreche ich es an. Wenn sagen wir mal, jetzt ihr hättet jetzt jemandem erzählt mit der Messung etc. und dann kommt auch ganz viel Kontaktformular, hey, Julia, Marco haben erzählt, mit der Messung gibt es auch die Möglichkeit, ich wohne in Hannover, das zu machen. Das heißt, wir haben auch mittlerweile ein Trainernetzwerk, wo wir da diese ganzen Anfragen dann auch ganz gut steuern können, sodass wir nicht nur das Angebot in den Clubs anbieten können, sondern halt auch eben bei Bedarf dann cool. in Deutschland und vor Ort, genau.
Dann werden wir alles vernetzen und verlinken, ne?
Ja.
Und ja, cool. Nee, vielen, vielen Dank für die ganzen interessanten Dinge.
Ja, danke euch.
Man merkt, dass du viel in der Sonne bist. Du hast so eine schöne, positive Energie.
Ja, ich hoffe, das kann auch weiter so bleiben. Ich muss auch sagen, jetzt auch, ich gucke gerade aus dem Fenster und es ist keine Sonne und Regen, aber es tangiert mich gar nicht. Das ist das Coole. Es tangiert mich gar nicht. Ich glaube, da machen wir alles Beste draus.
Auf jeden Fall. Ja, dann liebe Grüße an euch und dann.
Jawohl.
Und sehen uns hoffentlich mal wieder irgendwo. Lesen Sie oder auch da.
Ich hoffe auch. Danke für eure Zeit.
Danke dir. Bis dann.
Also, mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns super doll über ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, um somit einfach noch mehr Menschen zu erreichen und das Thema der ganzheitlichen Gesundheit einfach für jeden zugänglich zu machen. Hab vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend oder Tag und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.